Herzlich willkommen zu Life After Art School, einem Podcast der Hamburg Open Online University in Kooperation der Hochschule für Musik und Theater und der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Mein Name ist Cornelius Puschke, ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Nora Sternfeld und Anne Meerpohl und heute bin ich hier gemeinsam mit Anne. Hey Anne, wie geht's?
Hallo Cornelius, ganz gut und dir?
Auch ganz gut, ich freue mich richtig auf das Gespräch, aber bevor wir einsteigen, habe ich gedacht, ich würde voll gerne mal wissen, jetzt sind wir irgendwie haben wir schon so einige Aufnahmen gemacht, sind so rumgekommen, haben ziemlich viele unterschiedliche Leute getroffen. Und wenn du so zurückblickst auf die bisherigen Gespräche, an was erinnerst du dich dann? An welche Begegnungen, welche Menschen, welche Geschichten? Was kommt da so als erstes? Kannst du das?
Ich glaube, als erstes kommt halt vielleicht, was recht passend auch ist zu diesen Lebenswegen, denen wir so nachspüren wollen, dass die alle so sehr verschlungen sind. Und das mag so abgedroschen klingen, aber so sehr arg individuell und was vielleicht gemeinsam hat, dass es immer wieder auf den jeweiligen Kontext ankommt. Wo kommt eine Person her? Was bringt die mit? Was gibt's für ein Umfeld? Wie kann man sich durch diese Sachen so durchbeißen, die einem begegnen? Gerade, also es geht ja mal vor allem um diese Umbruchsphase oder diesen Übergang nach der Ausbildung oder dem Studium und dass da ja vor allem, und vielleicht kommen wir da auch heute ja auch intensiv drauf zu sprechen, es immer wieder um so die Banden geht, die man bildet und wie man gemeinsam dadurch schreitet.
Ja, die ganzen anderen Menschen, ne? Ja, die da so Fazit. Mit reinspielen und dass man irgendwie, dass es so wichtig ist, irgendwie so zu gucken, wer sind die und mit wem umgibt man sich und sowas, ne?
Ja. Und du?
Ja, ich glaube, es gibt auch, also das auf jeden Fall auch total, irgendwie so ein bisschen mit Menschen zwar einzeln in so einem Podcast zu sprechen, aber gleichzeitig irgendwie auch deren Umgebung irgendwie so kennenzulernen und so irgendwie so ein bisschen auch dieses Bild dieses der großen EinzelkünstlerInnen so ein bisschen irgendwie auch weicher oder durchlässiger zu machen, finde ich, ist irgendwie auf jeden Fall auch eine wichtige, ja, Erkenntnismoment oder irgendwie eine wichtige Beobachtung irgendwie schon gewesen, finde ich auch auf jeden Fall. Aber ja. Gucken, ob das heute auch wieder so ist. Denn ja, für diesen Podcast treffen wir Menschen, die an einer Hochschule ein künstlerisches Studium absolviert haben und fragen, wie sie leben und arbeiten. Wir spüren ihren Umwegen und Wegen nach den Zufällen und Momenten, in denen sich etwas veränderte. Wir interessieren uns für die Biografien von KünstlerInnen und wollen wissen, auf welche Art und Weise diese mit ihrer künstlerischen Praxis zusammenhängen. Was haben sie im Studium gelernt und was woanders? Welche Begegnungen und Zufälle veränderten ihre Arbeit? Wie funktioniert ihre Arbeit im Team? Und wie wollen sie definitiv nicht arbeiten? Wir interessieren uns dafür, wie KünstlerInnen ihre Leben organisieren, wie sie Entscheidungen fällen und worüber ich vielleicht heute, mal gucken, auch sehr gerne noch mehr sprechen würde, ist, wie ist das eigentlich mit dem Geld? Wer verdient wie viel und wer muss vielleicht gar nicht viel verdienen, weil er sie anderweitig versorgt ist? Ja, ich glaube, das ist nicht nur interessant, sondern es hat auch so total große Auswirkungen auf die eigene künstlerische Praxis. Müssen wir aber auch nicht drüber sprechen, wir können es auch ganz anders anfassen, mal gucken, wohin es uns treibt. Denn wir haben heute zwei Personen bei uns zu Gast, mit denen wir über all diese Fragen, glaube ich, ziemlich gut sprechen könnten. Nämlich Felina Lewitz und Anja Kerschkewitz von dem Kollektiv Frauen in Fiktion. Hey, toll, dass ihr da seid.
Hallo.
Anja Kerschkewitz arbeitet als Theatermacherin und Kuratorin. Sie studierte Bühnen- und Kostümbild an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee, Szenografie an der HfG Karlsruhe, Regie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und war Bühnenbildassistentin am Schauspielhaus Zürich. Neben ihren künstlerischen Arbeiten mit Frauen in Fiktion entwickelte sie die Nachwuchsplattform We Present am Lichthoftheater und war Leitungsmitglied des Festivals der freien Szene. Ich glaube, es heißt inzwischen Fringify, ne? Genau. Und von 22 bis 24 war sie Gastprofessorin für kollektives Arbeiten an der Hochschule für Schauspielkunst, ne, so heißt es richtig, Ernst Busch, Berlin, im Fachbereich Regie. Und Felina Lewitz arbeitet als Kostüm- und Bühnenbildnerin. Sie studierte Kostümdesign im Bachelor und Master an der HAW Hamburg, daher kennen wir uns auch schon ein Weilchen. Und beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit der Verschiebung von Bekleidungs- und Körpernormen aus einer intersektional-feministischen Perspektive. Ihr beide seid verbunden in dem Kollektiv Frauen und Fiktion und es besteht aus euch und wichtig natürlich auch die anderen zu nennen, Eva Kessler und Paula Reißig. Und ihr entwickelt seit 2014 Performances zu Themenfeldern wie Gewalt oder Care, die auf umfassenden Recherchen basieren. Und durch eine, wie er selber sagt, eng verzahnte Ästhetik von Bühne, Kostüm, Video und Musik verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion in euren Arbeiten. Eure Arbeiten zeigt ihr meistens im Lichthoftheater hier in Hamburg. Und sie waren aber auch zu sehen bei den Ruhrfestspielen oder beim Theaterdiscounter in Berlin. So, jetzt habe ich viel gesagt und euch ausgiebig vorgestellt. Und was mich total interessiert, dieses Jahr 2014, wo ihr diese Gruppe gegründet habt. Was war im Jahr 2013? War die Anbahnung sozusagen, damit 2014 das passieren konnte, was bis heute so gut Bestand hat?
Naja, das ist tatsächlich lustig. Soll ich was dazu sagen?
Ja, ich bin erst seit 2016 dabei.
Ja, weil wir haben ja 2024 unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert, aber das war gar nicht so einfach, das festzulegen, weil so ein Kollektiv, das gründet sich ja nicht an einem bestimmten Datum. Also ich arbeite gerade noch an einer Publikation, die nächstes Jahr erscheinen wird, wo es auch um verschiedene Kollektive in der freien Szene geht und die nochmal jenseits dieser großen Kollektive, also so jüngere oder mittelalte Kollektive quasi erforscht werden, also die halt so ähnlich lange wie wir zusammenarbeiten. Und da ist es auch immer, also es zeigt sich sozusagen, dass es nicht ganz klar ist, wann ein Kollektiv sich wirklich gegründet hat, dass es ein fließender Prozess ist. Und man dann eigentlich rückwirkend datiert, ja, mit dieser Performance hat es eigentlich angefangen. Und diese Performance, die wir da, also womit wir das festmachen, ist quasi die erste Performance, die zusammen mit Eva Kessler entstanden ist, noch im Rahmen unseres Studiums. Fiktion hieß die. Und damals war noch gar nicht klar, dass daraus das Kollektiv Frauen und Fiktion entstehen wird. Und das war erstmal nur im Studium 2 Wochen geprobt und dann einen kleinen Monolog erarbeitet. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir noch sehr viele Themen bearbeiten wollen und haben dann quasi zum nächsten Projekt mit dem Titel Lust war Felina dann dabei für Bühne und Kostüme.
Ja, genau. Da war ich aber auch noch nicht Teil, also noch nicht Teil des Kollektivs. Ich hatte nicht aber Fiktion gesehen und wir haben uns über die Kooperation zwischen der HAW Kostümdesign und der HFMT in so Studienprojekten haben Anja und ich uns kennengelernt und da erstmal ein Studienprojekt von dir zusammen gemacht.
Also eigentlich habe ich mit Felina, also ich weiß gar nicht, ich glaube, es hat nicht bei jedem Projekt geklappt, aber im Studium schon immer zusammengearbeitet und parallel hat sich auch dieser Kontext Frauen und Fiktion gebildet. Also Eva und ich haben noch den ersten Antrag zusammengestellt, aber direkt Felina gefragt und Paula Reißig war auch schon dabei, die hat die Doku und die Fotos am Ende gemacht. Und so ist das dann bei Up You Are a Weapon waren wir dann diese Viererkonstellation, aber im Grunde ab Projekt 2
waren wir alle irgendwie in unterschiedlichen Funktionen am Start. Paula noch am wenigsten, weil sie eben, also sie hat es ja dokumentiert und hat daraufhin gesagt so, hey cool, was macht ihr da eigentlich? Und das hatte ich auch in diesem Projekt, da war ich ja erstmal nur für Bühne und Kostüme, erstmal so quasi frei und dann war ich aber auch so, das gefällt mir, ich möchte gerne Teil davon sein, ich möchte gerne zusammenarbeiten.
Und man muss vielleicht dazu sagen, ich weiß nicht, wisst ihr, wann die in welchem Jahr die MeToo-Debatte groß wurde, war das 2017 oder so?
Müsste ich jetzt googeln.
Müsste man nochmal recherchieren. Auf jeden Fall kann es nicht, also ich glaube, es war auf jeden Fall noch nicht 2014, weil ich glaube, dass dieses Thema irgendwie zu feministischen, also dieser sich zu feministischen Themen zusammenzuschließen, zu arbeiten, dass das in dem Moment, wo dieser Monolog stattgefunden hat, 2014, dass das noch ein relativ verstaubtes Thema war, fand ich. Und ich glaube, dass wenn man sich dazu, also es hatte sowas von dieser zweiten Welle von Feminismus noch so an sich, glaube ich. Aha. Und
aber auch, als wir dann, also ich, auch ja. der Anfang von dem, also quasi von der Beschäftigung mit Gewalt war super, also es muss auf jeden Fall vor MeToo gewesen sein, weil es war unglaublich schwierig, dafür Gelder zu bekommen.
Ja. Also das Theater Vorhaben zu sagen, wir wollen uns mit Gewaltpotenzialen von Frauen beschäftigen und uns quasi damit befassen, warum Frauen weniger zugeschrieben wird, zum Beispiel sich selbst verteidigen zu können oder so. Das wurde irgendwie uns rückgespiegelt von einigen Jurys als, ja, aber warum wollt ihr dann Gewalt verherrlichen? Also Das war so ein ganz komischer Moment noch. Und ich glaube, das ist aber eigentlich das im Grunde, was uns damals so zusammengeführt hat, dieses Interesse, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen tatsächlich. Und das in so einem, ja, vertrauten Kontext, also in einem Kollektiv machen zu wollen, genau.
Und darf ich fragen, gab es darin irgendwann den Moment, dass ihr gemerkt habt, okay, ab jetzt sind wir irgendwie das Kollektiv oder ein Kollektiv oder dieser Begriff ist ja auch sehr spezifisch und irgendwie auch sehr kraftvoll, finde ich persönlich. Aber es gibt ja auch andere Formen von Kollaboration oder Zusammenhängen oder Arbeitsgruppe oder ist was mehr temporär oder lädt man es auch schon an in was Langfristiges? Das würde mich total interessieren, wie war da bei euch so der Prozess oder vielleicht ein zündender Moment?
Also ich glaube eigentlich, dass wir das von Anfang an ziemlich konkret, also ich habe meinen Wunsch ziemlich konkret formuliert, dass ich gesehen habe, dieser Lustantrag wurde geschrieben und ich habe da drüber gelesen oder der war schon fertig und gefördert und habe das dann durchgelesen, war so, okay, diese Art zu arbeiten, nicht, also jetzt als aus Kostümbildnerin-Perspektive, nicht am Ende eingeladen zu werden, etwas dazu zu gestalten, sondern das mitzugestalten möchte ich total gerne. Ich möchte auch lernen, wie das geht. Ich habe total Lust auf die Recherche und ich habe, glaube ich, also in dem Projekt dann eigentlich relativ, also es war ja nicht die erste Zusammenarbeit von Anja und mir, aber die erste Zusammenarbeit von Anja, Eva und mir und den anderen Projektbeteiligten, habe ich eigentlich, glaube ich, ziemlich konkret gesagt, ich möchte gerne Teil davon sein. Geht das? Und ich glaube, Paula ging es auch ähnlich. Nachdem sie das gesehen hat, war das so klar, okay, wir, also und ihr habt ja gesagt, was natürlich super war.
Kleiner Heimatsantrag.
Genau, aber also es war jetzt nicht so, wir probieren das erstmal aus, sondern es war eigentlich schon so mit so einem
Commitment.
Ja, und auch von Paula aus auch, dass es so war, so okay, ja, dann wie ist denn das, wenn wir jetzt was zusammen irgendwie konzipieren und ihr hattet schon Themen im Kopf und dann haben wir das irgendwie angefangen und ich glaube, diese Frage, ob wir jetzt ein Kollektiv sind oder so, kam gar nicht, also für mich zumindest nicht so auf, obwohl das natürlich irgendwann rechtlich noch mit der GbR abgesegnet wurde.
Ich wollte nur dazu sagen, dass wir Paula auch gefragt haben. Also es war nicht, dass ihr nur uns fragen musstet oder so, sondern dass es, glaube ich, von beiden Seiten kam. Also man musste sich nicht bei uns bewerben oder so. Es war auch eher so ein, oder? Wir waren uns ja sehr nah, deswegen.
Ja, eher so ein, lass uns das alle zusammen machen, okay?
Okay. Ja. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, was vielleicht interessant ist und noch nicht gesagt wurde, wir kommen ja alle aus verschiedenen Ausbildungshintergründen. Also Felina hat es gerade erwähnt, als Kostümbildnerin wollte sie auch in andere Prozesse involviert sein. Also du hast vorhin bei mir gesagt, was mein Hintergrund ist. Eva Kessler hat erst Schauspiel an der UdK studiert und dann angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Also auch nochmal an zwei ganz anderen Schulen gewesen und Paula hat Medienwissenschaft in Hildesheim studiert. Das heißt, wir vereinen sozusagen sehr unterschiedliche Ausbildungshintergründe und sind eher ein Kollektiv, was so hinter der Bühne arbeitet. Also wir haben tatsächlich in unserer Initiationsperformance, als wir dann zu viert waren, haben wir einmal alle zusammen auch auf der Bühne gestanden. Das war bei You Are a Weapon. Muss man ehrlicherweise sagen, und da kommen wir auch gleich zum Thema Geld lustigerweise, weil wir zu wenig Geld hatten, konnten wir uns quasi gar nicht leisten, noch externe Menschen zu bezahlen und haben deswegen das, was wir machen wollten, erstmal so selber ausprobiert und noch unsere InterviewpartnerInnen mit eingeladen. teilweise auf der Bühne zu stehen. Die haben aber nicht ihre eigenen Interviewtexte performt, sondern wir haben alle Texte sozusagen unterschiedlich auf die Menschen verteilt. Also niemand hat sich selbst auf der Bühne gespielt oder so. Und das hat sich ja dann bei uns durchgezogen, dass es quasi weniger darum geht, die Expertinnen des Alltags auf die Bühne zu bringen, wie vielleicht also in anderen, wie sagt man, künstlerischen Praxen, sondern vielmehr sich dieses Material, dieses dokumentarische Material zu nehmen und zu schauen, was passiert denn, wenn unterschiedliche Körper sozusagen dieses Material auf der Bühne präsentieren oder repräsentieren oder was verschiebt sich denn mit dem Inhalt? Das ist so ein bisschen unser Prinzip geworden.
Ja, auch um die Inhalte, also weil es teilweise sehr prägnante, starke Inhalte waren, aber ja auch um die von so einer Ausnahmefigur loszulösen und diesen Inhalt dadurch so projizierbarer für sich selbst auch zu machen, wenn man das ansieht, das ist so eben nicht, ah, das ist jetzt diese ganze Lebensgeschichte, sondern es ist eine Geschichte aus einem Leben und die ist nicht einer bestimmten Person so doll zugeordnet.
Das ist interessant, weil ihr habt jetzt so total beschrieben, dass es einen klaren inhaltlichen Push gab oder einen Urge gab, sozusagen, wir haben bestimmte Themen, die uns wichtig sind, an denen wir gemeinsam arbeiten wollen und die wollen wir irgendwie halten und auch so ein bisschen auf Strecke bringen, quasi so. Das ist der eine Ansatz. Gleichzeitig hattet ihr aber eigentlich durchaus ja auch schon Verbindungen aus vorherigen Begegnungen, Zusammenarbeiten, wie ihr beschrieben habt. Und dann gab es aber diesen Moment dieser Kollektivgründung oder so, auch wenn er sozusagen fließend war und vielleicht weniger so pointiert und spitz war, sondern so ein bisschen flächiger war oder so, wo ihr dann aber trotzdem, wenn man jetzt strukturell drauf guckt, ja eigentlich etwas gemacht habt, was von euren Werdegängen, das behaupte ich jetzt einfach mal, korrigiert mich und unterbrecht, von euren Werdegängen vielleicht erstmal gar nicht so angelegt ist. Ne? Ein Studium, Kostümbildstudium oder ein Regiestudium, da ist es in den seltensten Fällen so, dass so kollektives Arbeiten, geschweige denn die Gründung eines Kollektivs irgendwie als so Horizont irgendwie da ist. Natürlich finden gewisse künstlerische Praktiken im Theater oder in der Kunst statt, wo man sich das so ein bisschen sehen kann, dass es das gibt. Aber in den meisten künstlerischen Studiengängen ist das eigentlich, hat das eine marginalisierte Rolle.
Ja.
Genau, was mich interessiert, also genau, es hat sich total viel geändert, auch schon seitdem auf jeden Fall, aber was mich interessiert ist, wo habt ihr sozusagen die Tools herbekommen oder auch den Mut oder die, ja, wie soll man sagen, die Perspektive irgendwie auch gesehen zu sagen, ja, das können wir auch machen, also das ist realisierbar und wir wissen auch irgendwie halbwegs, wie das geht, oder war das irgendwie erstmal so ein Sprung ins kalte Wasser irgendwie und irgendwie erstmal ein Bruch mit vielen Konventionen?
Also ich kann für mich sagen, dass ich da einfach komplett naiv und idealistisch rangegangen bin und überhaupt nicht gedacht habe, ah, kann ich das? Oder also ich habe überhaupt ich bin in dieses ganze Berufsfeld komplett naiv gegangen mit dem Gedanken, ja, ich kann mir irgendwie ist voll toll, ich bin in der Position, dass ich mir aussuchen kann, was ich studieren will. Das finde ich interessant, ich mache das jetzt einfach. Was dann später das für Arbeitsbedingungen sind, ja, das gehen, dieses Risiko gehen ja alle, die das machen, gehen das ja alle ein, ich gehe das auch ein. Mhm. Und so, aber genauso bin ich auch in den Gedanken, also ich habe nicht gedacht, funktioniert das dann als Kollektiv, sondern das klingt super, dann bin ich nicht alleine in diesem ganzen selbstständigen Ding. Ich habe eine Struktur, ich habe Leute, mit denen ich mich regelmäßig austauschen kann, wird schon.
Also aus dem Moment quasi, jetzt gar nicht so mit so langfristigen Blick irgendwie, sondern eigentlich aus dem Moment irgendwie zu spüren, das ist jetzt das Richtige, Intuition, professionelles Bauchgefühl.
Professionelles Bauchgefühl, ja, und dazu kann ich sagen, ich habe während des Studiums viel an der Oper assistiert als Gast und habe da eben auch so Strukturen mitbekommen oder also auch im Stadttheater, im Schauspielhaus habe ich auch mal assistiert und habe gesehen, wie das da läuft. Ganz tolle Werkstätten, ganz tolle, also so auf eine Art fürs Kostüm, ganz tolle Strukturen, aber es hat mich nicht wirklich inhaltlich interessiert. Und dann bin ich einfach eher idealistisch, naiv da reingesprungen.
Ja, Ja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, während du geredet hast, zu überlegen und habe auch noch mal gemerkt, genau, ich habe ja davor diesen verschlungenen Weg gehabt. Also ich habe ja erst Bühnenbild studiert und hatte auch da total Lust drauf und dann 3 Jahre in Zürich assistiert. Und meine Motivation, dann Regie zu studieren, kam tatsächlich aus dieser Feststellung, dass ich als Bühnenbildnerin ja überhaupt kein Mitsprache habe, also inhaltliche Mitsprache also nicht habe, und dass auch die Strukturen, die ich an dem Schauspielhaus damals erlebt habe, es war jetzt nicht super schlimm. Es gibt schon einige Szenen, wo ich sagen würde, da sträuben sich mir noch heute die Nackenhaare, aber ich habe teilweise auch reagiert oder Leute angeschrien oder so. Aber genau, diese Motivation, Regie zu studieren, kam tatsächlich aus diesem Gedanken, ich kann als Bühnenbildnerin nichts machen, ich muss selber sozusagen das Ruder in die Hand nehmen. Und wiederum im Regiestudium haben mich aber diese Ästhetiken, dramatische Stücke zu inszenieren, überhaupt nicht interessiert. Das habe ich einmal gemacht, ansonsten habe ich nur Stückentwicklung gemacht. Und dann der nächste Schritt irgendwie, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, da so alleine zu stehen sozusagen. Das macht viel, viel mehr Spaß im Dialog. Ich bin schließlich im Theater, um mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und genau deswegen ist es jetzt rückblickend, würde ich sagen, so auch professionelles Bauchgefühl. Also ich folge dem, was ich machen will. Und ich glaube, es gab auch so einen Punkt vor vielleicht 2, 3 Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich auch so richtig gefühlt habe, es war sehr gut, dass ich immer da sozusagen diesem Gefühl gefolgt bin. Also ich bereue das bis heute überhaupt gar nicht, selbst wenn es vielleicht, wo wir später noch drauf kommen, finanziell schwierig ist, in der freien Szene seinen kompletten Lebensunterhalt zu verdienen, finde ich es inhaltlich, ästhetisch nach wie vor richtig, für mich selber in diesem Kontext zu arbeiten. Also in diesem Kontext, freie Szene, aber auch mit diesem Kollektiv sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas ausgelassen habe.
Ja, das ist gut. Was mich total interessieren würde, wie arbeitet ihr denn im Kollektiv? Ihr habt ja schon angedeutet, dass ihr auch in andere Bereiche reingeschaut habt, gearbeitet habt und Erfahrung gesammelt. Und habt ihr die zum Teil auch als eine Referenz irgendwie, wie ihr euren Arbeitsalltag jetzt erstmal im Kollektivkontext gestaltet? Oder ja, blöd gefragt, wie arbeitet ihr, wie geht ihr vor, wie teilt ihr euch vielleicht Verantwortlichkeiten auf?
Du kannst immer.
Also ich glaube, wir haben uns eine ganze Basisstruktur über die Jahre aufgebaut, die, glaube ich, die super wichtig ist. Also wirklich so, wir sind in einem GbR.
Seit wann?
Seit 2016,
glaube ich.
Schon?
Ja,
ich glaube. 17, 16, irgendwie ja. So.
Also das ist so, das ist vielleicht der langweilige Teil dessen, aber auch voll wichtig, weil das alles Dinge sind, mit denen man als selbstständige Person eh konfrontiert ist. Und da haben wir so Arbeitsgruppen, wir haben das ganze System mehrfach überarbeitet, dass jede Aufgabe doppelt besetzt ist und jede Person quasi zwei Arbeitsgruppen hat für zum Beispiel E-Mail-Betreuung, Steuererklärung machen, vorbereiten und so weiter. Das ist so und regelmäßige Duo-Fixes eigentlich, genau.
Ja. Wie oft trefft ihr euch?
Also in den Hochzeiten hatten wir einmal die Woche für 2 Stunden einen Duo-Fix online. Also wir haben schon vor Corona tatsächlich, waren wir so ein bisschen online, weil es einfach fürs Treffen praktischer war. Und Basisarbeit heißt sozusagen für die, die das nicht wissen, also wir arbeiten ja projektbasiert. Das heißt, wir stellen einen Antrag und der wird dann bewilligt und dann machen wir das Projekt. Aber eigentlich haben wir in der freien Szene selten die Situation, dass wir auch noch so eine Basisförderung haben. Aber als wir die tatsächlich mal hatten, ich glaube, wir hatten die 2-mal hier in Hamburg, konnten wir dann endlich diese Arbeit, die jenseits der Projekte anfällt, die halt gar nicht so wenig ist, also es ist halt auch schon wie so ein Minijob mindestens für jede von den 4 Personen im Kollektiv, konnten wir die auch finanziert machen. Und das war total gut. Und so konnten wir das Ganze strukturierter angehen. Und eben zur Basisarbeit gehört, selbst wenn man ein Projekt macht. Man hat ja eben dann die Projektabrechnung und so weiter. Aber man muss zum Beispiel für die GbR auch eine Steuererklärung machen. Wer macht die Steuererklärung? Aus welchem Geld wird das finanziert?
Also, wer macht sie?
Gab eine AG dafür. Also das waren Eva und Paula.
Ich habe auch mal ein Jahr die Steuererklärung gemacht. Dadurch habe ich sehr viel für meine eigene Steuererklärung gelernt.
Genau, wir haben auch gelernt.
Dadurch. Ja, so Wissensweitergabe. Auch gerade diese AG-Struktur finde ich total spannend, weil man, wenn man Sachen zusammen macht, ja auch immer miteinander oder voneinander lernt.
Genau. Und die Basisarbeit, das war zum Beispiel auch, man hat dann ein E-Mail-Postfach und Menschen können einem schreiben. Wir kriegen immer mal wieder Anfragen für, also jemand hat unser Stück gesehen, irgendwie eine junge Person und will ein Praktikum machen im Theater und schreibt uns dann halt voll motiviert eine E-Mail. Und wir haben aber nur diese projektbasierte Struktur und es muss halt irgendjemand auch diese E-Mails, die da reinkommen, zeitnah beantworten, weil sonst denkt man sich, ja, weiß ich was, warum antworten die nicht? Oder also kommunikationsmäßig präsent zu sein, braucht man halt für bestimmte Aufgaben Leute, die das dann auch annehmen, weil ansonsten hat man das, was auch ich viel mit Kollektiv verbinde. Wenn es nicht gut läuft, dann hat man eine Diffusion von Verantwortung. Oder nennt man das so?
Verantwortungsdiffusion.
Ja, also das ist sozusagen eine unklare Aufgabenverteilung dazu führt, dass sozusagen Aufgaben einfach irgendwie in der Luft hängen und niemand weiß so richtig, hat das jetzt, also bis sich dann mal jemand motiviert nachzufragen, dann müssen alle gefragt werden, wer hat es schon gemacht oder so. Und das ist super anstrengend. Also braucht man irgendwie ganz klar, also man muss super gut organisiert sein, um so zu arbeiten. Und das muss man einmal absprechen. Und das ist schon eine Arbeit an sich. Sozusagen.
Finde ich super interessant, diesen Strukturtalk, weil die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wenn Leute so selbstorganisiert auch arbeiten und eine eigene Struktur quasi aufbauen, oder ich würde auch immer gerne von sowas wie einem Modell sprechen, weil im besten Fall sind es ja auch Strukturen, die vielleicht auch, also die sind ja wie so Tools. Das hätte man so Werkzeugkasten und die muss man halt einmal befüllen quasi und dann sagen alle, ja, da sind diese Tools drin und die benutzen wir gemeinsam irgendwie. Habt ihr sozusagen diesen Werkzeugkasten selber gebaut und die Werkzeuge da selber so angefertigt und da reingetan in diesen Werkzeugkasten? Oder habt ihr euch an irgendwas orientiert? War irgendwas da, auf das ihr schon zurückgreifen konntet, wo ihr wusstet, ah, so können wir, da gibt's ein Modell, das ist so, oder Entscheidungsprozesse kann man machen so, oder die haben das gemacht so, oder ist es im Wesentlichen eigentlich induktiv entstanden? Also, dass ihr geguckt habt auf das, was ihr machen wollt, auf den Tisch getan und sortiert und gebaut quasi. Wisst ihr, wie ich meine?
Ich glaube, es waren verschiedene Schritte. In dieser Basisförderung weiß ich auf jeden Fall, dass wir einmal auch so eine große Klausur da auf dem Land gemacht haben. Also wir sind einfach 3-4 Tage aufs Land gefahren, weil man ist ja dann doch sonst immer, wenn man an seinem Wohnort ist oder so, hat man abends noch einen Termin. Also, dass wir wirklich mal von morgens bis abends ein paar Tage zusammen sind und haben sowohl über neue Ideen, wir haben das dann so durchstrukturiert, hatte auch wieder jemand die Aufgabe bestimmt, so eine Struktur für den Tag zu machen und so. Also, auch das muss dann ja irgendjemand machen. Aber ja, der Inhalt war sozusagen einerseits inhaltlich künstlerisch, aber auch organisatorisch. Und ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall da über, ich glaube, es fing eigentlich damit an, dass wir einerseits nach einem Projekt gesagt haben, ich weiß nicht, ob es UR Weapon war, das war ja ganz schön, aber ein paar Sachen haben auch nicht funktioniert, also dass es immer wieder über so Projektauswertungen passiert ist. Und zwar haben wir dann angefangen zu verstehen, warum es nicht funktioniert hat, und dafür haben wir alle Aufgaben, die sozusagen nicht im Kosten- und Finanzierungsplan abgedeckt waren. Also was hat eigentlich Person X, die jetzt frustriert ist über einen gewissen Workload, was hat die eigentlich auch noch an Aufgaben übernommen, und haben die sozusagen alle aufgelistet, und da ist ein sehr langes Dokument entstanden mit ganz vielen Aufgaben. Und daraus sind, glaube ich, diese AGs entstanden. Also wir müssen das besser verteilen, war die Erkenntnis. Wir müssen irgendwie transparenter machen, welche Aufgaben eigentlich anfallen, auch wenn die halt nicht so klar sind wie zum Beispiel eine technische Leitung, die nicht Teil des Kollektivs ist, die einfach sagt, mein Tagessatz sind irgendwie 350 Euro, weil so arbeite ich halt, und wie bezahlen wir uns eigentlich selber, und so, da fing das, glaube ich, an. Also, und dann bei jedem Projekt ist man mehr und mehr dahin gekommen, zu sagen, okay, diese Budgets sind ja sowieso zu klein, das mal so am Rande, aber wie können wir innerhalb des Budgets dann auch das prozentual so abbilden, dass halt die Aufgaben halbwegs abgedeckt sind?
Das heißt, ihr habt, ich muss so kurz mal nachfragen, diese, ich nenne es jetzt mal Spannungen quasi, die es so gibt nach so in so einem Projekt oder danach quasi nicht so drüber gebügelt und nach dem so typische Projektarbeit so lassen wir jetzt einfach fallen und dann ein Jahr oder sowas zum nächsten Projekt oder in einem halben Jahr treffen wir uns wieder und dann wird es schon wieder sich geregelt haben, sondern ihr habt die im Gegenteil eigentlich relativ ernst genommen quasi im Sinne von daraus können wir lernen. Miteinander besser zu arbeiten, wenn wir uns das genau angucken und das sozusagen eigentlich entwickeln, quasi hin zu einer besser werdenden Praxis, die für uns arbeitsmäßig besser funktioniert. So kann man das so beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also wir haben die Frustration sehr, sehr viel ausgewertet. und das heißt natürlich nicht, dass sie dann nicht mehr passieren, sondern passieren sie an einer anderen Stelle. Wenn man einen Arbeitsschritt vielleicht verbessert hat, dann fällt erst auf, dass es in einem anderen Arbeitsschritt aber da auch eigentlich viel zu wenig Zeit ist. Und so, das haben wir eigentlich jedes Projekt immer ausgewertet.
Ja. Ja. Und das ist meiner Meinung nach auch dieser Gewinn, den man hat durch dieses kollektive Arbeiten, dass man eben nicht dadurch, dass man langfristig gut zusammenarbeiten möchte und das Thema gute Zusammenarbeit vielleicht implizit ist in diesem Vorhaben, ein Kollektiv halten zu wollen, also dass dieser Wunsch danach, gut zusammenzuarbeiten, irgendwie damit drinsteckt, kann man halt eben nicht sagen, ja, dann verbrennt hier halt Person X, dann machen wir wieder was zusammen. Also es geht halt einfach eh nicht. Das ist sowieso Teil davon, dass man irgendwie das gut organisieren will für alle und alle eine Stimme haben. Also, und ja, das macht, glaube ich, also für mich den großen Unterschied von so Kontexten, wo Personen austauschbar sind und in einem Kollektiv, wo man halt sagt, und da hängen ja dann auch die Leute dran. Wir haben ja auch langfristig zum Beispiel mit einem Musiker zusammengearbeitet, Jonas Mahari, und der war ja auch schon bei ganz vielen Projekten dabei und den fragen wir natürlich auch, ob alles in Ordnung ist in so einer Projektauswertung und auch irgendwie immer wieder, hast du mehr gearbeitet, als du eigentlich bezahlt wurdest und so. Also für uns gehört das irgendwie, diese Auseinandersetzung auch mit Wertschätzung gleich Bezahlung, also Wertschätzung der Zeit, die jemand da reinsteckt, also dass man immer versucht hat, wenn irgendwie doch Gelder am Ende anders ausgegeben wurden, manchmal passiert es ja, Sachkosten sind geringer oder so in so Projektbudgets, dass man geguckt hat, kann man das jetzt eigentlich noch irgendwo hinschieben, wo jemand mehr gearbeitet hat, als eigentlich geplant war. Es gibt ja auch Kollektive, die haben so irgendwie sogar so, das haben wir nicht geschafft, aber es gibt welche, die haben das irgendwie gegründet, dass man sich selber so eine Art Krankenversicherung, also für so Ausfalltage organisiert, dass man sogar so und so viel Prozent von seinem verdienten Gehalt, also 5% oder so, wieder in so eine Art Fonds,
Versicherung,
Kollektivfonds einzahlt und wenn dann wirklich mal jemand ausfällt, dass man sozusagen ein Backup hat, weil das haben wir ja nicht. Vielleicht in größeren Strukturen kann man dann eine Person ersetzen und der anderen ein Ausfallhonorar oder so zahlen und das gibt es ja leider auch nicht. Wenn eine Person ausfällt, dann heißt das entweder für die anderen mehr arbeiten oder für die Person, die ausfällt, du kriegst irgendwie kein Geld und das ist halt fatal.
Oder du bist wahnsinnig gestresst, krank und musst danach doppelt so viel arbeiten, weil du ja auf eine Premiere hinarbeitest oder so.
Ja, das ist ein Problem.
Ja.
Ein ungelöstes.
Aber was ich noch einmal sagen wollte, ist, glaube ich, dass diese Struktur, sich aufzubauen, auch mit diesem langfristigen Versprechen total zusammenhängt und ja nicht ist. Also diese Unsicherheit so von, man schließt ein Projekt ab und danach muss man wieder jemand Neues suchen oder so, sondern einfach mit dieser Gewissheit, wir vier auf jeden Fall, sind alle in den Projekten so beteiligt, wie wir es sein wollen. Da gibt es auch Flexibilität, also genau, das gab es zum Beispiel auch immer ein Gespräch über Kapazitäten und wer möchte in welchem Projekt, auch wo findet es statt und wer möchte da wie weit beteiligt sein und das haben wir immer erstmal, also quasi diesen Wunsch, keine Ahnung, ich möchte 6 Wochen daran beteiligt sein oder ich habe voll viel, also noch mehr Zeit oder ich habe wenig Zeit, dass wir das erstmal auch in einem Finanzplan abgebildet haben und daraufhin geguckt haben, was können wir sonst noch, wen können wir sonst noch einbinden oder eben auch nicht.
Ja, man bekommt ja irgendwie nur eine Chance, quasi alles richtig zu machen, in Anführungsstrichen, und kann es rückwirkend ja nicht mehr korrigieren, wie man gearbeitet hat oder mit Kapazitäten oder so umgegangen ist. Und ich finde das total spannend zu hören, wie ihr das so produktiv macht oder da so sehr genau auch hinschaut. Hättet ihr vielleicht ein Beispiel für einen Knackpunkt, wo ihr viel draus gelernt habt oder was ihr vielleicht auch anderen kollektiven Strukturen beispielsweise mitgeben könntet?
Vielleicht, also es ist kein Knackpunkt, aber es ist eher ein Tool. Wir haben ein oder zwei Jahre lang haben wir beschlossen, unsere Zeit im Kollektiv zu tracken.
Ah, cool.
Um dann, also auch das dann schon auch aufgeteilt auf, so ist es jetzt meine Kostümarbeit an dem Projekt oder ist es meine Basisarbeit? Das zu tracken und also einfach mit so einer kostenlosen App. Ich mache das seitdem für alle Projekte auch.
Wie heißt die App, will ich mal wissen?
Toggle.
Ah ja, cool, interessant.
Ich habe es lange mit Clockify gemacht, auch so, weil ich so viele verschiedene Projekte und dann aus Interesse mal geguckt.
Ja, und da, also genau, das war voll gut, um einmal, also um zu sehen, was braucht eigentlich wie lange. Und also da ist jetzt gar nicht so ein Knackpunkt, sondern einfach zu sehen, viele Dinge brauchen sehr lang.
Ja, und das sozusagen, dieses Gefühl ist ja manchmal, eine Person fühlt sich überarbeitet oder frustriert, dass das sozusagen benennbar wird, wie es entsteht. Also auch für einen selber. Ne? Es ist ja manchmal relativ diffus irgendwie. Hat es jetzt keinen Spaß gemacht? Weil eigentlich mag ich ja das Projekt oder so. Was war eigentlich der Punkt? Die Leute waren nett oder so, aber irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert für mich, dass man dann sagen kann, ach so, ja klar, weil meine Bezahlung war so und meine Zeit, die ich am Ende reingesteckt habe, war so. Ich habe irgendwie weder meine Freunde gesehen noch irgendwas anderes gemacht. Irgendwie so und so viele Wochen lang. Und wenn ich es ausrechne auf die Stunde, komme ich irgendwie unter Mindestlohn oder so. Und dann weiß man ja auch irgendwie, warum man frustriert ist. Weil kein Mensch arbeitet gerne so viel. Selbst wenn es, also auch wenn man halt ein paar Projekte gemacht hat, ist ja nicht alleine das so spannend. Es wird ja auch zu so einer Art Alltag, dass man schon auch manchmal denkt, jetzt, also es braucht auch einen Kontrast, es braucht auch irgendwie das Entspannen und ein Privatleben, selbst wenn Kunst wichtig ist, aber halt auch wichtig, einfach noch was anderes zu haben.
Ich finde es so super spannend, dass, glaube ich, diese ganze Auseinandersetzung mit diesen Tools oder das, was ihr Basisarbeit nennt, finde ich irgendwie einen tollen Begriff, der, glaube ich, irgendwie so richtig helfen kann in einer künstlerischen Praxis mit anderen Leuten. Als Horizont, glaube ich, ja eigentlich erst entstanden ist durch die Entscheidung, wir sind ein Kollektiv. Ne? Weil wenn man in der neoliberalen Projektideologie ist, dann kann man einfach nach der Premiere Ciao sagen. Und dann könnt ihr alle mit euren Spannungen nach Hause gehen, irgendwie so nach dem Motto, ist mir egal. Aber in dem Moment, wo man sagt, wir arbeiten zusammen und zwar nicht nur einmal, sondern langfristig oder mittelfristig über mehrere Projekte oder Projekte, das spielen gar nicht eine Rolle, es ist einfach ein grundsätzlicher Zusammenhang, übernimmt man ja auch Verantwortung automatisch für sich und die Arbeitsumgebung um sich herum. Ne? Und dann kommen diese Fragen natürlich überhaupt erst zum Vorschein, also es führt quasi keinen Weg daran vorbei und dann braucht man auch Lösungen dafür. Ne? Und dann entsteht auf einmal eine Umgebung, in der so Umsicht, Rücksicht, Vorsicht, diese ganzen Sachen irgendwie eine Rolle spielen. Und es, also ich wünsche mir manchmal, dass das auch in so künstlerischen Studiengängen oder im Studium expliziter gemacht wird, wie so Arbeitsstruktur eigentlich aussieht, wie sie gemacht wird, wer sie macht, welche Möglichkeiten man hat, auch selber zu entscheiden und selber zu bestimmen. Also ich denke, dass du hast gerade so genickt, dass wahrscheinlich dich das auch in der Lehre irgendwie schon viel begleitet hat und darüber hinaus.
Ja, ich fand das natürlich toll, also dass es die Ausschreibung gab an der Ernst Busch irgendwie für eine Gastprofessur für kollektives Arbeiten und wollte mich dann auf jeden Fall darauf bewerben und hatte dann aber gar nicht viel Zeit oder so dafür. Und ich habe das aber auch aus so einem Trotz gemacht, weil ich irgendwie dachte, die sollen wenigstens meine Bewerbung lesen. Das fand ich irgendwie wichtig, dass ich da irgendwie Aufmerksamkeit bekomme. Und dann hat es ja tatsächlich geklappt. Und mein Ansatz war halt auch oder ist halt auch das. Also es war jetzt halt leider durch Drittmittel so eine Art begrenzte Professur. Aber ich habe schon, also ich stehe sozusagen dafür, auch durch diese nochmal theoretischere Auseinandersetzung über die Lehre mit kollektiven Arbeiten, wie unterrichte ich das jetzt überhaupt, wie kann man das überhaupt theoretisieren. Ich bin der Meinung, dass Kollektive sehr viel brauchbares Wissen generieren und dass das irgendwie sinnvoll weitergegeben werden sollte in so Studiengängen. Mache aber die Feststellung, dass diese sogenannten ja fast irgendwie auf so Soft Skills reduzierten Dinge halt einfach schwer in so Studiengängen unterzubringen sind, weil die Studienpläne, also das ist jetzt eine sehr uni-interne Diskussion, die vielleicht nicht alle verstehen. Es gibt ja Modulordnungen und Studienpläne, das ist so, in der Schule gibt es das auch. Da steht sozusagen drin, was Leute zu lernen haben, um so einen Abschluss zu bekommen. Und um diese Studienordnung zu ändern, müsste dieser Studiengang evaluiert werden und dann könnte sozusagen die Studienordnung und Modulordnung geändert werden. Also ich war an der Ernst Busch aber als eine Zusatz 9 Lehrveranstaltungsstunden Gastprofessur, die sozusagen nicht fest im Studienplan eingeschrieben ist. Und das heißt sozusagen, dass die Leute eigentlich diese Kurse gar nicht besuchen müssen, ist keine Pflicht. Und wer Studiengänge kennt, Menschen sind immer überfordert und wollen eigentlich nichts extra machen. Der Studienplan ist schon so voll, dass man das gerade schafft. Also ich versuche es kurz zu fassen. Also ich wollte sagen, ich stehe dafür, dass dieses Wissen eigentlich super wichtig ist, aber es wird einfach nicht gelehrt oder es ist sozusagen, weil es eben eine eher... Ja, also es ist kein Soft Skill, aber es ist sozusagen etwas, wo man sagt, mir ist das Miteinander wichtig. Das ist sozusagen die Basis dafür, dass ich versuche, diese Arbeitsprozesse zu gestalten. Und das kommt irgendwie wie nicht durch. Ich kann das nicht so gut beschreiben.
Und es ist ja auch, also kollektives Arbeiten enthierarchisiert ja auch Positionen, die vor allem im Theater sehr stark auch noch über die Hochschulen in einer Hierarchie stehen und dieses Interesse müsste ja quasi auch von der Hochschule kommen, nicht irgendwie den Wunsch zu haben, tolle EinzelkünstlerInnen, die dann vielleicht hier oder da mal aufploppen, zu produzieren.
Ja. Ich habe gelernt von meiner Kollegin Doro Halbrock, die auch an der HFBK eine Gastprofessur hatte für Social Design und die hatte bei einer Veranstaltung war Doro zu Gast und hat so aus der Queer Theory kommend nochmal ein sehr starkes Plädoyer dafür gehalten, dass relationale Arbeit die Voraussetzung für künstlerische Arbeit ist. Und relationale Arbeit ist künstlerische Arbeit. Und künstlerische Arbeit ohne relationale Arbeit gibt es sozusagen nicht. Sie kann unsichtbar gemacht werden oder sie kann sozusagen hinter institutionellen Strukturen verborgen werden und durch Macht kaschiert werden. Aber relationale Arbeit ist sozusagen eigentlich das, auf dem künstlerische Praxis irgendwie aufbaut, oder?
Genau, und also diesen Begriff kannte ich noch nicht, aber das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil meiner Meinung nach ist es sozusagen was wieder ähnlich wie bestimmte Care-Themen halt irgendwie eher so weiblich sozialisierten Menschen oder Menschen, die halt sozialisiert wurden, so dass sie das mitdenken, zugeschrieben wird. Und die anderen sozusagen, die aber vielleicht, weil das System so ist, dann auf die Machtpositionen kommen, die scheren sich darum nicht. Und deswegen bin ich halt der Meinung, es sollte sozusagen Teil so eines Studiums sein, darauf ein Augenmerk zu lenken, weil das wirklich so der letzte Haltepunkt ist. Im Theater wird ja sehr nach so struktureller Veränderung gesucht oder so. Also, dass man sagt, ja, irgendwie gibt es ja viele Vorfälle von Machtmissbrauch und so. Und ich frage mich halt immer, okay, aber wo wollt ihr das ändern, wenn nicht im Studium? Also klar kann man noch früher ansetzen in der Schule oder so, aber wenn ihr es nicht ins Studium integriert, wie soll dieser Strukturwandel stattfinden? Wenn die Leute weiterhin lernen, im Grunde bin ich eine Einzelkämpferin ja, es ist einfach, wie du sagst, relationale Arbeit ist die Basis und wenn die nicht explizit angeschaut wird, dann laufen wir weiterhin Gefahr, dass im Grunde über Positionen, denen Macht zugeschrieben wird, andere Menschen weiterhin auch in dieser Kunstwelt eigentlich unterdrückt werden und auch künstlerische Arbeit im Grunde angeeignet wird. Das in Stadttheaterkontexten halt nur der Regiename zählt und halt Bühne oder Kostüme, obwohl die teilweise über Jahrzehnte mitlaufen, dann mehr oder weniger einfach nur so vereinnahmt werden.
Ja, welche Aufgaben haben die Institutionen da? Also ich bin total bei dir zu sagen, das Studium müsste eigentlich der Ort sein, wo diese, ich nenne jetzt mal Arbeit der PionierInnen in der Hinsicht irgendwie stattfindet, was sozusagen das Anerkennen und Manifestieren von relationaler Arbeit als Voraussetzung oder Bestandteil oder Fundament der künstlerischen Praxis irgendwie ist. Können uns wahrscheinlich relativ schnell darauf einigen, wie du auch gesagt hast, dass das eigentlich nicht wirklich so ist im Moment. Aber welche Aufgaben hätten die Theater, die Kunstinstitutionen, ich würde da auch die Museen oder sowas genauso mit reinnehmen, also den Blick dahin zu wenden und die Frage eben auch, es ist ja nicht so, dass die Institutionen gar keine Verantwortung dafür übernehmen. Also es gibt ja für bestimmte künstlerische Praktiken gibt es ja Einrichtungen und Strukturen in Institutionen, die sozusagen einen Teil dieser relationalen Arbeit übernehmen, wenn es jetzt um Probendispo oder sowas zum Beispiel geht. Ne? So. Aber was ist da abgebildet und was nicht? Oder wie, wenn ihr das euch wünschen könntet, wie die Institutionen, die Theater vielleicht, wie wären sie, wenn sie passend für euch wären? So.
Ich glaube halt einfach, dass, also ich kann gerade mehr über die Hochschule sagen. Mhm. Und ich finde es halt interessant, dass ja schon in der Hochschule, ich war da ja im Fachbereich Regie, und dass halt da schon zum Beispiel Kooperationen mit Bühnen- oder Kostümbild halt sehr über diese Hierarchien funktionieren und nicht halt über eine andere Art der Begegnung. Und ich habe halt versucht, das sozusagen einzubringen. Und ich hatte auch einmal einen Netzwerktag mit dem Titel Gute Zusammenarbeit gemacht, wo verschiedene Studiengruppen eingeladen wurden und auch verschiedene Best-Praxis-Menschen, die erzählt haben von, wie für sie, also aus Bühnenbild, Kostümbild, Theaterpädagogik, Regie, die halt erzählt haben, Dramaturgie und wie für sie gute Zusammenarbeit oder was dafür wichtig ist. Und die Studierenden waren dann in interdisziplinären Gruppen eingeladen, darüber zu reden, was brauchen sie eigentlich für gute Zusammenarbeit. Und da findet dann halt ein Perspektivwechsel statt, dass ich halt einer Person, die Bühnen- oder Kostümbild macht, halt auch wirklich zuhöre und sage, ah, okay, aus der Perspektive habe ich es noch nie gesehen, jetzt zum Beispiel als Regieperson. Ah, jetzt habe ich mich noch gar nicht so viel damit beschäftigt. Aber dass man das wenigstens einmal im Studium macht, ist ja schon eine sehr gute Grundvoraussetzung, um dann weiterzugehen in so eine Theaterwelt, egal was man macht, dass man das einmal gehört hat, dass man einmal darüber geredet hat. Da, wo man eben vielleicht noch nicht so geprägt ist über so ein, ach ja, so macht man das einfach oder so, sondern da, wo man vielleicht noch in so einer Stimmung ist von, ja, wir könnten das auch verändern, dass man da schon Möglichkeiten bietet und nicht halt schon über die Studienkooperationen so, ja, die kommen dann halt dazu, die machen dann halt irgendwie den Entwurf oder so. Aber ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
Auf Hochschulebene würde ich gerne ergänzen, dass ich mir wünschen würde, auch wenn ich jetzt aus dem Kontext raus bin, dass zum Beispiel Regiepersonen auch intensiver über Bühne und Kostüme lernen, sich mit den Inhalten davon beschäftigen. Das findet nämlich kaum, würde ich sagen, statt. Und das ist eben auch, Wertschätzung hat ja auch was mit einem überhaupt Verstehen, was da passiert, zu tun. Und dafür muss man sich ja auch bilden. Es ist ja nicht, also genau, dafür muss man sich bilden, dafür muss man sich auch ästhetisch bilden. Und auch bilden, was Körperbilder angeht, was Repräsentation von bestimmten Dingen angeht. Und wenn man sich damit einfach nicht beschäftigt, dann kann man darüber auch nicht konstruktiv reden. Und andersrum ist es witziger, also es gibt da so ein leichtes Wissenshierarchie-Gap, weil Bühnen- und Kostümbildstudierende lernen ja auch über Dramaturgie. Und quasi, also die lernen nicht selber Regie zu führen, aber beschäftigen sich sehr viel eingehender mit Texten und mit allem, mit dem sich Regiepositionen beschäftigen. Und andersrum findet das nicht statt. Und das ist eigentlich ein total großes Problem.
So ganz befremdlich, wenn man sich so denkt, ist doch total cool, wenn so verschiedene Expertisen aufeinandertreffen und man genau diesen Moment hat von, aus der Perspektive habe ich das ja noch nie gesehen. Also wie fantastisch ist das bitte? Das kann doch alles nur bereichern. Und
ja, wir hatten so ein Seminar gemacht mit Bühnenbild zusammen, wo wir gesagt haben, denken im Maßstab. Wir bringen sozusagen alle was mit, was uns gerade interessiert als Thema. Also eine Regiestudierende bringt etwas mit und die Bühnenbildstudierende. Und dann habt ihr, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, vielleicht 2-3 Stunden Zeit. Da sind Modelle, wir haben uns bei den BühnenbildnerInnen getroffen und ihr denkt euch halt einfach innerhalb des Modells aus, wie dieses Projekt funktionieren könnte. Also das war halt mal so ein Ansatz zu sagen, okay, wir müssen irgendwie bildlich denken, statt irgendwie nur in Konzepten oder so. Und das war voll cool, weil ich glaube, ich habe denen das halt vorgeschlagen als eine Praxis. Man muss nicht immer fertig sein mit dem Konzept. Der Text muss nicht immer alles vorgeben. Ihr könntet auch anders starten. Also ich glaube aber, dass es immer in beide Richtungen geht, weil bei diesem Netzwerktag gab es auf jeden Fall auch eine Sache, die ich als jemand, der dann auch so verschiedene Positionen eingenommen hat, schwierig fand, wenn jetzt Regie dann so als, ja, das kann man doch dann einfach alle zusammen machen. Also wenn es sozusagen dann aber die Regieperson, die ja auch irgendwie unsichtbar gemacht wird auf einmal, weil ich glaube halt schon, dass bestimmte Menschen so eine Position einnehmen, die vielleicht bestimmte Fähigkeiten haben, die jetzt halt wenig sichtbar gemacht werden können, aber die halt gut Prozesse anleiten können oder so. Und wenn das dann wiederum unsichtbar gemacht wird, wir machen das dann alle zusammen. Das ist meiner Meinung nach nicht Zusammenarbeit, gute Zusammenarbeit, sondern man muss irgendwie gucken, wer kann was gut und das irgendwie gegenseitig wertschätzen und verstehen. Und es geht ja nicht nur darum, Texte zu analysieren, sondern auch darum, welche Positionen kann ich in einer Gruppe einnehmen oder wo bin ich da gerne sozusagen oder was kann ich gut.
Wir haben es ja im Kollektiv auch so gemacht, dass wir nicht unsere Expertisenbereiche komplett aufgelöst haben, aber dass wir uns über alle Bereiche sehr intensiv oder versucht sehr intensiv auseinandergesetzt haben und eben durch diese Auswertung dann auch immer mehr verstanden haben mit der Zeit.
Ein beliebtes Modell im Theater, das ich tatsächlich schon oft kennengelernt habe, sind so Leute, die von sich sagen, ja, ich arbeite super gern kollaborativ, ihr arbeitet mit mir zusammen. Also diese Einbahnstraße der Kollaboration, wahrscheinlich alle schon mal irgendwie kennengelernt. Das beschreibt das irgendwie, glaube ich, so ein bisschen, ne? Dass man halt irgendwie, ja, sagt, das ist irgendwie. Und also gibt es nicht wenige Leute, die diesen blinden Flecken tatsächlich irgendwie haben. So, ne, dieses kollaborative Arbeiten finde ich richtig toll, mache richtig gerne. Aber ich entscheide alleine, wie wir was irgendwie machen. Und ich kann auch für alle sprechen und auch für alle Expertisen und alle Wissensbereiche. Und die Idee von Arbeitsteilung geht dann dabei wiederum total verloren. Ne?
Ja, oder Hierarchien werden dann eben unsichtbar gemacht. Und das wird total gefährlich. Und deswegen finde ich eben auch diese Begrifflichkeiten so spannend, ob man eben kollaborativ arbeiten will, zumindest, oder sich als Kollektiv bezeichnet, oder es gibt ja eben diverse andere Formen, oder zu sagen, ich bin Regie, du bist das und wir arbeiten zusammen, aber ja, irgendwie.
Toll. Und wie sieht euer Arbeitsalltag jetzt aus? Also jetzt habt ihr roundabout zehnjähriges Jubiläum gehabt und habt diese Begriffe wie Basisarbeit gefunden, habt irgendwie eure Kompetenzen irgendwie sichtbar gemacht und seht die und versteht die untereinander, entwickelt euch innerhalb dessen wahrscheinlich sicherlich auch nochmal weiter. Ne? Das ist irgendwie auch ein Ding, das bleibt ja nicht irgendwie immer gleich, sondern ihr seid ja nicht mehr die Person, die ihr vor 10 Jahren wart irgendwie. Wie würdet ihr diesen Wuchs beschreiben, den Frauen und Fiktion jetzt seit 2014 gemacht hat?
Ich glaube, wir haben auch festgestellt, dass wir auf jeden Fall, also von einem Moment von eigentlich wollen alle auch gerne in allen Bereichen arbeiten, dass wir auch wieder zurückgegangen sind auf eine stärkere Arbeitsteilung, weil sich die Arbeitszeit sonst wieder nicht abbilden lässt, also finanziell nicht abbilden lässt, dass wir dann doch wieder. Also ich weiß noch, in einem Projekt haben wir auch zusammen so viel recherchiert und aber auch dann die Textfassung gemacht und dann, das ist so ein bisschen explodiert arbeitszeitmäßig, das haben wir auch wieder ausgewertet und dann haben wir eben ja, sind wir wieder mehr zu einer Arbeitsteilung und auch zu einer, so einer sehr starken Festlegung, wer arbeitet eigentlich in welchen Bereichen in einem Stück mitgekommen. Das ist, glaube ich, so eine Kurve, die wir gemacht haben.
Ja. Wie war die Frage nochmal?
Wie sich sozusagen euer Wachstum quasi, wie das war. Also angefangen von dem kollektiven, vielleicht eher horizontalen Arbeitsansatz irgendwie, und wie hat er sich irgendwie trotz der Berücksichtigung eurer Hintergründe und Expertisen und Wissensbereiche irgendwie jetzt über die 10 Jahre entwickelt?
Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich sagen könnte. Das ist auch ein Learning auf jeden Fall war, dass nicht alles demokratisch entschieden werden kann, sondern eher die Personen entscheiden, die am meisten Verantwortung übernehmen und die den Prozess dann auch zu Ende führen. Also es bringt nichts, wenn ich sage, ich kann nur eine Woche dabei sein und wir dann aber demokratisch abstimmen und dann mein Vorschlag, mit dem jemand anderes vielleicht gar nicht so sich verbinden kann, dann nur weil es demokratisch entschieden wurde, irgendwie durchgesetzt wird, dass das dann wahnsinnig anstrengend ist für die Person, die das dann ausführt. Genau, das war auf jeden Fall so ein Learning, das auch so ein bisschen, was vielleicht erstmal nicht der erste Gedanke ist bei kollektivem Arbeiten, sondern alle entscheiden immer gleich viel mit, sondern das ist eben auch
Konsent.
Ja.
Statt Konsens. Also ein Vorschlag, der gemacht wird, gegen den keine Einwände kommen. Schwerwiegenden Einwände, der wird dann auch weiter unterstützt sozusagen. Also ja, oder wie du sagst, also die Person, die sozusagen da die Zeit investiert und diese Idee vielleicht auch am Ende, also wenn es sozusagen eine Person gibt, die mehr die Textverantwortung hat, können natürlich Sachen mitbesprochen werden, aber es ist immer schwer sozusagen, ich habe jetzt eine ganz andere Idee als du, aber setz du sie mal bitte um. Das funktioniert irgendwie nicht. Wenn ich da nicht mitarbeite, dann geht das natürlich nicht. Also muss jeder so ein bisschen für sich stehen. Aber das hat auch gut funktioniert eigentlich. Also so viele Punkte gab es da gar nicht.
Ja, ich finde aber auch, dass wir jetzt eine sehr konstruktive Beschreibung von, also nachträglich von Konflikten, die wir hatten, gemacht haben und sie gleich quasi als Tools angeboten.
Ja, wir hatten auch Konflikte. Ihr wollt doch bestimmt sowas auch hören.
Ja, willst du es erzählen?
Ja, also wir hatten auch so Gespräche, wo wir von außen moderiert wurden, weil wir alle nicht mehr genau wussten, wollen wir das jetzt eigentlich noch, und wo uns allen einzeln dann von der Moderation die Frage gestellt wurde, wollt ihr in Zukunft noch zusammenarbeiten? Und ich glaube nicht, dass alle da sehr klar mit Ja geantwortet haben in dem Moment, sondern dass es dann auch eine Weile gebraucht hat, um das zu klären und rauszufinden, was gerade nicht funktioniert. Und
ja, aber auch um rauszufinden, was einen eigentlich daran hält und dann also auch gefragt zu werden, was, also jeweils, also wir sind einfach auch 4 sehr unterschiedliche Personen. Was schätzt du an der Zusammenarbeit mit Anja? Und dann, also muss man, und dann darüber dann wieder zu finden, was einen eigentlich in diesem Kollektiv hält und antreibt.
Genau, weil es gibt ja so Kollektive, die sind aus so ganz engen Freundschaftsklicken entstanden. Bei uns gibt es sozusagen sehr unterschiedliche freundschaftliche Verbindungen untereinander, aber wir sind schon auch ein Arbeitskontext sozusagen. Aber also jeder hat mit jeder eine andere, wie sagt man, Verbindung. Also wir sind nicht so wie, wir machen alles zusammen oder so, überhaupt nicht. Wir haben auch ganz unterschiedliche Freundeskreise und so weiter. Also die verbinden sich nur punktuell, weil man die anderen halt so lange kennt. Und deswegen kennt man auch manche der FreundInnen.
Ja, speaking of Basisarbeit, oder? Also, weil das gehört dann auch bei so einer Langzeitbeziehung, so würde ich sie mal nennen, ein Stück weit natürlich auch irgendwie mit dazu, dass man irgendwie zwischendurch sich die Frage auch offen stellt, will man das noch? Und dann die Möglichkeit zu haben, beides zu antworten oder auch weiß ich nicht. Ja, sehr interessant.
Aber vielleicht, weil jetzt fällt mir ein, worüber ich gerne auch noch reden würde. Also habt ihr vielleicht auch spezifischere Fragen, aber ich würde auch gerne über die Ästhetik, die dadurch entsteht, dass wir ein Kollektiv sind, vielleicht noch reden wollen.
Ja, so 5 Minuten ungefähr können wir das gerne noch machen, ja.
So weit sind wir schon. Ja.
Ja, magst du sagen oder magst du erzählen, was du im Kopf hast?
Ja, also einfach, weil du es am Anfang auch in unserer Beschreibung gesagt hast, also dass sozusagen diese Verzahnung der verschiedenen Bereiche, also jetzt haben wir ja, glaube ich, klar gemacht, dass wir alle auch so auf unterschiedlichen Bereichen wie Bühne, Kostüme, Video, Dramaturgie, Regie und so weiter arbeiten und eben auch zum Beispiel die Musik langfristig immer eine gleiche Person gemacht hat, so dass man natürlich über die Zeit auch die jeweilige Ästhetik der anderen so kennenlernt und über diese Auseinandersetzung, die wir ja nicht nur auf der, wie bezahlen wir uns und wer übernimmt welche Aufgabenebene hatten, sondern auch, was fanden wir jetzt eigentlich ästhetisch gut an dem Projekt und was nicht. Also, dass wir auch darüber immer mehr in so eine Verzahnung gefunden haben, die produktiv ist und ein großes Vertrauen eigentlich auch da war. Vielleicht manchmal hätte man sich mehr mit jedem Vorschlag aus jedem Bereich auseinandersetzen können, aber es gab sozusagen ein großes Vertrauen, dass jetzt ein Entwurf von Felina und einer Person, die das Bühnenbild macht, dass das sich gut verzahnen lässt, wiederum mit dem Video, mit der Musik und so weiter. Also, dass wir da gut aufeinander achten und...
Ja, genauso wie es ein großes Vertrauen gibt, dass die Textfassung dann... Also genau, es ist so ein gegenseitiges Vertrauen und auch nicht ein, so zeitlich linear, dass erst kommt der Text und dann das, sondern eigentlich eher so ein, wir einigen uns auf eine These oft, ja. Und arbeiten dann alle an dieser These, aber zum Beispiel bei einer größeren Produktion, Care Affair, haben wir die Ästhetik, also wir haben gemeinsam Kapitel festgelegt und dann haben wir alle zu diesen Kapiteln gearbeitet, ohne dass es eine Textfassung gab und das, ja genau, dass eben so alle Ebenen mit Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen entstehen können und dann zusammengreifen, weil wir uns alle auch mit der gleichen These beschäftigen.
Ja. Könnt ihr vielleicht so am Beispiel, woran ihr jetzt gerade arbeitet oder wo es demnächst noch hingeht, erzählen, wie das so abläuft, dieses sich an der These abarbeiten oder was jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist oder eingangs auch erwähnt wurde, eure super intensiven Recherchephasen und wie ihr da so herangeht oder Thesen überhaupt findet oder ja auch diese Themenschwerpunkte?
Ja, eher vielleicht noch also an rückblickend an den Projekten, ne? Auch bei Care Affair wahrscheinlich.
Ja, ist einfach ein gutes Beispiel.
Was waren die Kapitel nochmal?
Die Kapitel waren, ich habe es ja letztens gerade, feministische Ökonomie, Selbstfürsorge, Gemeinschaft, professionelle Fürsorge und Autonomie im Tod, glaube ich. Und dazu haben wir...
Ist sozusagen jetzt, muss man vielleicht schnell einen Kontext holen. Also bei Care Affair ging es so um Sichtbarmachung von Sorgearbeit. Das war tatsächlich vor Corona und dann in Corona auch produziert worden. Was natürlich dann auch wieder so ähnlich wie bei MeToo, also ich hatte auch das Gefühl, vorher war Care Work einfach noch nicht so viel diskutiert. Und nach Corona, also das ist genau da reingekommen, das Projekt war das halt viel stärker im Fokus. Und da haben wir halt versucht, anhand unserer Gespräche, wir haben halt mit Menschen geredet, die professionell oder privat Fürsorgearbeit leisten und über diese Frage von, warum wird das eigentlich nicht so gewertschätzt? Und wir hatten aber auch mit Menschen, die alternative Familienmodelle haben, weil das irgendwie für uns, da gibt es ja natürlich die private Sorgearbeit, aber auch diese Frage nach, teilt man sie sich vielleicht privat ein? Und das, was Felina jetzt gerade gesagt hat, diese Überschriften, die sind halt aus dieser Recherche entstanden, weil die Recherche hatten wir schon, die Textfassung aber noch nicht. Und die Überschriften haben geholfen, dass zum Beispiel Video und Bühne und Kostüme, aber auch Musik sozusagen verschiedene Bilder oder Atmosphären entwickeln konnten, unabhängig davon, dass es sozusagen ein Stück gibt, was man lesen kann und dann reagiert man darauf. Sondern es war dann halt vielmehr so, dass dann die Videos gerade schon gedreht wurden und man irgendwie noch an so, nehmen wir jetzt den Interviewtext oder den, ach nee, guck mal, in dem Bild, das ist ja Wahnsinn, wie das aussieht. Also, dass man sozusagen viel mehr sagen konnte, dass andere Bereiche jetzt wie Musik oder Kostüm oder so eine Idee schon transportiert haben und der Text wie nur dazu kam oder so. Und das wurde zumindest nachher auch so wahrgenommen, dass dass sozusagen diese eher Gesamtkomposition, das so dieses Thema so erzählt und nicht nur der Text oder das, was gesagt wird.
Was mir gerade noch einfällt, was ich wichtig finde zu unseren Interviewrecherchen, ist, dass wir eigentlich immer nach außergewöhnlichen Geschichten des Gelingens gesucht haben. Also auch zum Beispiel zum Thema Gewalt, dass wir da nach eben alternativen, also dass es nicht der Ansatz ist, zu zeigen, wie deprimierend alles ist, sondern schon gelebte Geschichten, wo etwas anders funktioniert hat, als man es vielleicht erwarten würde, nach diesen Geschichten zu suchen und die auf die Bühne zu bringen. Das war bei auch
bei so. Gewalt zum Beispiel erfolgreiche Selbstverteidigung, Geschichten von erfolgreicher Selbstverteidigung. Wie oft liest man in der Zeitung einfach irgendwie, dass jemand überfallen wurde, irgendwie im Krankenhaus gelandet ist oder sonst was. Stattdessen halt nach Geschichten zu suchen, wo jemand erzählt, ey, ich wurde da irgendwie umzingelt und dann habe ich mich da einfach mit Wut irgendwie rausgekämpft und konnte irgendwie wegrennen. So, das ist ja immerhin schon mal ganz gut, das zu hören, dass jemand diese Kraft hat, das zu tun, anstatt andere Geschichten. Oder dass jemand die Lebensgeschichte erzählt, wie ich wollte halt Kampfsport machen und das gab es damals nicht für Frauen. Und ich habe mich da halt einfach als eine der Ersten da durch diese Studios gekämpft, wo ich eigentlich nur mit Männern war. Und jetzt leite ich ein Studio für Kampfkunst und Selbstverteidigung für Frauen oder das ist meine Lebensgeschichte so und das ist halt sowas, was wir suchen und auch irgendwie aufbauend finden.
Ja, was auch im Recherchieren oder in den Gesprächen finden riesiger Antrieb für einen selber ist und meistens auch für die Person, die interviewt wird. Genau, das ist, glaube ich, auch so ein großer Motor, irgendwie diese Themen dann auch in Gesprächen nochmal anders zu erfahren.
Passt wahnsinnig gut zu der HU, der Hamburg Open Online University, die ja Lehrangebote schafft. Und ich finde es echt auch mal so toll zu merken, wie Kunst eben wirklich einfach zu einem ganz großen Teil eben einfach auch Lernen heißt. Ne? Und Kunst zu machen, auch Material, Geschichten, Tools zu entwickeln, von denen wir lernen können, wie es besser sein kann. Ne? Und eine Geschichte ist auch sowas, oder? Also eine Geschichte ist auch etwas, womit die hat halt Kraft und die hat Wirkmacht irgendwie. Und wenn Menschen irgendwie Sachen erlebt haben, die für sie gut waren oder die ihnen geholfen haben, dann lohnt es sich halt total, sich gegenseitig diese Geschichten zu erzählen. Ne? Und das kann man im Theater oder allgemein in den Künsten einfach total gut machen.
Oder wie hier in diesem Podcast.
Oder hier in diesem Podcast. Wir versuchen es zumindest ein bisschen. Hey, also vielen Dank. Es ist schade, dass es schon vorbei ist. Wir haben jetzt nicht so richtig über Geld gesprochen.
Immer wieder am Rande.
Aber immer wieder am Rande.
Bezahlt oder? Euch einfach gut.
Ja, genau. Nächste Episode.
Kann ich dazu noch einen Satz?
Ja, natürlich. Du hast das letzte Wort.
Einen Satz sagen. Das ist schon, also freie Szene orientiert sich ja meistens an dem Mindesthonorar. Und wir haben aber immer unsere Finanzpläne zusammen aufgestellt und uns da Stück für Stück zusammen hochgearbeitet und legen die Finanzpläne auch immer offen, allen Beteiligten eigentlich, wer was verdient. Und einem wird da nichts weggenommen, sondern man profitiert einfach nur davon, dass man Stück für Stück diese Honorare erhöht. Ja, das ist mir noch wichtig, weil es immer noch als irgendwie 200 Euro Tagessatz da sind die Leute geschockt, weil es so hoch ist.
Hoch.
Hoch, ja, das ist 140 Euro eigentlich in der freien Szene.
Ja,
genau, also, aber es ist auch in diesen, alle haben ja die gleichen Fördermöglichkeiten. Da drin kann man auch umstrukturieren.
Absolut. Let's do that.
Yes. Ganz vielen Dank für das Gespräch.